Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehren in der Welt. Ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen. Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Wer sich nicht so zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Aus ihm spricht der Geist des Antichristus. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll, und er ist auch schon da. Ihr gehört zu Gott, liebe Kinder, und habt diese Lügenpropheten besiegt, weil der, der in euch lebt, stärker ist als der in der Welt. Jene gehören zur Welt, und was sie sagen, hat seinen Ursprung in der Welt, und deshalb hört alle Welt auf sie. Wir dagegen gehören zu Gott. Wer Gott kennt, hört auf uns. Und wer nicht zu Gott gehört, hört nicht auf uns. So können wir den Geist der Wahrheit vom Geist der Verführung unterscheiden. Liebe Geschwister, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Jeder, der liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Ihn selbst hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns zum Ziel gekommen. Dass wir in ihm leben und er in uns, erkennen wir an dem Anteil, den er uns von seinem Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater den Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, dann lebt Gott in ihm und er in Gott. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Auch darin ist die Liebe mit uns zum Ziel gekommen. Und dem Tag des Gerichts können wir mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir sind hier in dieser Welt ebenso mit dem Vater verbunden, wie Jesus es war. In der Liebe gibt es keine Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Bei ihm hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, soll auch seine Geschwister lieben.
Ein Mann hatte Schwierigkeiten, mit seiner Frau zu kommunizieren. Und darum ist er zum Schluss gekommen, dass sie vermutlich auf dem Weg ist, schwerhörig zu werden. Er hat beschlossen, einen Test zu machen, um das herauszufinden, ohne dass er sie gemerkt hat. An einem Abend hat er sich auf einen Stuhl gesetzt, am anderen Ende von ihrem Zimmer und sie ist auf dem Sofa gehockt, auf der anderen Seite, mit dem Rücken zu ihm, so dass sie ihn nicht hätte sehen können. Ganz leislich hat er dann zu ihr geflüstert: Kannst du mich hören? Keine Antwort. Er ist etwas näher zu ihr hergerückt mit dem Stuhl und hat dann wieder gefragt: Kannst du mich jetzt hören? Wieder keine Antwort. Leislich hat er sich noch näher hergeschoben, hat wieder die gleichen Worte geflüstert und wieder keine Reaktion. Ganz am Ende hat er sich ganz direkt hinter ihrem Sofa aufgestellt und hat gesagt: Kannst du mich jetzt endlich hören? Und zu seiner Überraschung hat sie ziemlich gereizt geantwortet: Zum vierten Mal, ja. Wir machen so, wie das Silvana heute gesagt hat, wir machen heute mit unserer Serie weiter zum ersten Johannesbrief. Wir haben eine Sommerpause gemacht und jetzt gehen wir so in den letzten Teil rein von dem ersten Brief. Und das, wenn ihr einen Brief leset, vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr das so in einem Stück durchleset, kommen immer wieder so, hat man das Gefühl, kommt irgendwann sich Sachen wiederholen. Und das ist tatsächlich so, der Johannesbrief, der ist nicht so linear aufgebaut, sondern zirkular. Der Johannes, der dreht immer wieder um ähnliche Themen herum. Und eins von diesen Themen ist: Wie kann ich die Stimme von Gott hören? Was ist von Gott? Und was ist auch okay, wie wir sagen, wir auf unserem Sofa sitzen, bildlich gesprochen, was ist auch okay, wenn wir es nicht hören und wahrnehmen? Was ist aus dem Wort von Gott und was ist einfach menschliche Meinung? Oder andersrum, wie merke ich, dass ein Verhalten, eine Einstellung, irgendeine Meinung, dass das tatsächlich den Ursprung hat von Jesus und nicht von irgendjemand anderem, wo es vielleicht von Jesus sogar wegzieht? Das ist ein Thema. Wie kann ich prüfen, was kommt von Gott und nicht einfach blind einer falschen Überzeugung hinten nachlaufen? Was ist geprüft? Und wie geht es eben, dass ich nicht blind etwas im Hintern anspringen? Jetzt im ersten Teil vom Johannes, oder von dem vierten Kapitel, im ersten Teil, sagt der Johannes, dass die Einstellung zu Jesus, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist, dass es sogar matchentscheidend ist, das Ja zu Jesus, wo einen ganz guten Hinweis darauf gibt, ob etwas von Gott kommt oder nicht, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Weil ich möge dir ein bisschen daran erinnern, es war vor der Sommerferie, wo es um das gegangen ist. Ich werde heute mich auf den zweiten Teil von dem vierten Kapitel konzentrieren. Dort heisst es, im 8. Vers sagt es der Johannes: Gott ist Liebe. So. Wir haben gestern einen Film geschaut. Und das ist die eine hat so ein cooles Gadget gehabt, so eine Brille, wo sie immer angezeigt bekommen hat, Informationen zu der geografischen Lage und so. Und ich dachte, es wäre eigentlich sehr etwas Cooles, so ein Gadget zu haben, so eine Brille, die ich anlegen könnte und wo es mir Informationen über euch anzeigen würde. Ja, vielleicht jetzt einfach so die Information, beispielsweise, wie manchmal, dass ihr den Vers oder den Satz schon gehört habt: Gott ist Liebe. Ihr könnt die Brille anlegen und dann würde so wie Sprechblase aufpoppen, wie viel mal das. Ich vermute, ihr habt das schon hunderte, wenn nicht tausende Mal schon gehört. Gott ist Liebe. Und wenn ich es frage, wer würde das glauben, würde vermutlich ganz viele Hände aufgehen. Und gleich ist es so ein grosser Unterschied, ob man so einer Aussage, da Gott ist Liebe, intellektuell beistimmen, oder ob die Worte das tiefste in unseren Herzen drinnen ist. Es ist ein Unterschied, ob wir einfach die Hände aufheben oder ob wir in unserem Herz tief in das spüren und verstehen und wissen: Gott ist Liebe. Der Johannes sagt, daran können wir prüfen, ob Gott hinten dran steckt. Nämlich das, was von Gott kommt, das ist gefüllt mit Liebe. Und die Liebe, die wird er in unseren Herzen trainieren. Jetzt gibt es etwas, das sich gegen die Liebe stellt. Das ist eine Kraft, die uns wieder daran hindert, die Liebe zu tiefst in unseren Herzen drinnen zu haben. Wir können sagen, ja, das Gegenteil von Liebe, Hass ist das, was uns hindert, die Liebe in unserem Herzen zu haben. Wahrscheinlich auch, aber ich glaube, eine der grössten Kräfte, die Johannes hier auch anschneidet, das ist Angst. Angst als eines der grössten Hindernisse, die Liebe von Gott in unserem Leben drin zu haben. Vor einer Zeit hat es so eine Reportageserie gegeben. Dort ist ein Reporter mit einem Wohnmobil durchs Land durchgezogen und unübersehbar hat er auf der Seite von seinem Wohnmobil und auf der Rückwand von seinem Fahrzeug ein grosses Auge abgebildet. Ein Auge, wo die Pupillen die Erdkugeln gewesen sind. Und darüber hat er mit grossen Buchstaben geschrieben, das Auge Gottes. Als er überall hergekommen ist, logischerweise, ist er mit Leuten ins Gespräch gekommen. Viele haben ihn darauf angesprochen, auf die Aufschrift. Und einer hat gefragt, wo ist denn das Auge Gottes? Und er hat zurückgefragt, ja, warum möchtest du das gerne wissen? Dass ich mich verstecken kann, ist seine bemerkenswerte Antwort gewesen. Ich finde es spannend, weil wenn wir an Gott denken, dann kann es manchmal nicht nur mit positiven Emotionen verbunden sein. Ich weiss von verschiedensten Personen, die in Familien aufgewachsen sind, wo Gott dazu gebraucht worden ist, dass man irgendwo in der Spur bleibt. Gott wird dich erwischen, wenn du dich schlecht benimmst. So Angst eigentlich als wie ein Werkzeug, um Disziplin herzustellen. Gott wie ein Samichlaus. Pass dich besser auf, weil er sieht alles. Darum logisch, sagt jemand, dass ich mich verstecken kann. Einige von uns sind in einem Umfeld aufgewachsen, Silvana hat es schon angeschnitten, wo Menschen, wo man eigentlich von ihnen Schutz erwarten können erwarten. Und Geborgenheit, die nicht da sind, wie wir sie gebraucht haben. Und das hat eine tiefe Unsicherheit hinterlassen. Und natürlich auch eine Angst. Angst, dass am Ende dann gleich wieder niemand da ist. Angst, dass im entscheidenden Moment, dass wir allein sind. Und wer so eine Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, für das sind solche Momente von der Angst häufig ein Leben lang da. Oder andere tragen einen Sack voll Schuld und Scham mit sich um, weil wir Sachen gemacht haben, die nicht okay sind. Und unter all dieser Schuld und unter all dieser Scham ist irgendwo auch eine Angst, entdeckt zu werden, bestraft zu werden, Konsequenzen zu spüren, überzukommen. Angst vor Gott. Angst im entscheidenden Moment allein zu sein, Angst vor Strafe, Angst entlarvt zu werden. Es gibt viel weitere Ängste. Angst vor der Zukunft. Angst, die Kontrolle irgendwo zu verlieren. Angst, nicht zu genügen. Daheim, in der Schule, im Geschäft. Angst vor dem Tod. Und wenn wir jetzt hier auf dem Sofa sitzen und genau die Stimme von der Angst hören, eben der vielleicht, dann sagt hier der Johannes, hey, die Angst, die sind in dem Fall nicht von Gott. Noch mehr, die Angst, die können je nachdem uns davon abhalten, von der Liebe von Gott. Die Angst, die können am Schluss sogar ein Hindernis sein für die Liebe von Gott. Der Johannes tut es positiv formulieren. Er sagt es so, im Vers 18, die vollkommene Liebe treibt die Furcht oder die Angst, wie es, das Wort kann man mit beidem übersetzen, das Griechische, treibt die Angst, die Furcht aus. Er sagt also, wenn die Liebe in deinem Leben in vollkommen ist, dann hat es keinen Platz mehr für Angst und Furcht. Ja, kürzlich ein Reel gesehen. Ja, ein bisschen angepasst. Ich finde es noch recht schön. Sorge tötet Glaube. Angst tötet Vertrauen. Furcht tötet Liebe. Und jetzt liest das Ganze mal von rechts nach links. Glaube tötet Sorge. Vertrauen tötet Angst. Liebe tötet Furcht. Und eigentlich ist das genau das, was Johannes davon redet. Wenn wir die Liebe in unserem Leben haben, wenn wir die liebevolle Stimme von Gott immer wieder hören in unserem Leben, dann verzieht sich Angst und Furcht. Und die Frage ist natürlich, ist da logisch, wie können wir denn die Liebe von Gott ganz konkret erfahren? Wie passiert es, dass eben so Glauben, Vertrauen und Liebe, dass das unser Herz erfüllt und dass da Angst und Sorgen und Furcht keinen Platz mehr haben? Wo passiert es, dass wir die liebevolle Stimme von Gott hören können und dass die stärker ist als alle Angst? Wo passiert das? Wie passiert das? Um die Frage zu beantworten, gehen wir ein paar Vers zurück, nämlich zum Vers 10. Dort heißt es: Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das sagt er im 1. Johannesbrief. Und der Paulus, ja, das ist gut, bring es nochmal gerade, sagt im Römer eigentlich genau gleich, einfach anders formuliert. Er sagt: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So, jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück in eure ganz persönliche Geschichte. Zurück zu dem Moment, wo ihr noch in die Schule gegangen seid. Bei den einen ist es gar noch nicht so lange her, oder zum Teil sind wir jetzt noch drin. Bei den anderen ist es super lang her. Gehen wir mal zurück in eine Deutschlektion. Grammatik. Okay. Es ist immer spannend, in eure Gesichter in diesem Moment zu schauen. Weil man sieht relativ gut, wer das jetzt schon... Der hat vielleicht Feisterplatz oder Feisterplatz gehabt in der Grammatik schnell. Das ist noch cool. Ich finde es wirklich noch ein guter Punkt. Mögt ihr euch daran erinnern, was das eine Konjunktion war? Okay. So gut, Deutsch, ja, Deutschlehrerin, solltest du wissen, gell? Das hilft schon. Hey, wisst ihr noch, was eine adversative Konjunktion war? Gell, dort hörst du irgendeinmal auf. Ja, verstehe ich voll. Eine adversative, also Konjunktion ist ein Bindewort, könnte man sagen. Das verbindet zwei Satzteile, zwei Sätze. Das ist eine Konjunktion. Eine adversative Konjunktion ist, wenn nachher ein Gegenteil kommt. Sondern und aber sind solche adversative Konjunktionen. Eben, irgendetwas wird gesagt, aber, und dann kommt das Gegenteil. Irgendetwas wird gesagt, sondern, hey, so macht es fast noch Spass, Grammatik, nicht? Also ich finde schon, okay. Aber eigentlich könnte man sagen, so eine adversative Konjunktion, das ist eigentlich das Evangelium auf grammatikalisch. So eine adversative Konjunktion, aber, sondern, könnte man sagen, das ist die frohe Botschaft für die Sprachnerds. Und ich merke gerade, ich fühle mich sehr in der Minderheit jetzt gerade. Aber okay, komm, lass mich es erklären. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, verprasst alles, das ganze Vermögen von seinem Vater. Er verschleudert die Ressourcen von der Familie. Es läuft überhaupt nicht gut für ihn. Und jetzt erwartet er, dass er, wenn er heimkommt, dass er Konsequenzen spürt, dass der Vater ihm die Leviten liest oder was auch immer. Und dann lesen wir: Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn seinen Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn hat damit gerechnet, jetzt kommt der Vater. Adversative Konjunktion. Aber der Vater, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, nicht zu fest übertrieben. Der Vater lauft ihm entgegen und umarmt ihn. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Der Vater kommt, obwohl man könnte, wenn es eine logische Sache wäre, wäre alles ganz anders, aber adversative Konjunktion. Aber der Vater kommt. Im Epheser schreibt der Paulus etwas Ähnliches. Ein bisschen theoretischer noch. Dort heißt es im zweiten Kapitel, wie sündig die Menschen sind. Und wenn ich jetzt nur den dritten Vers würde ich lesen, dann würde ich denken, dass mit der Menschheit, dass es vorbei ist, dass es aus ist. Dass wir erledigt sind und dann kommt wieder die adversative Konjunktion. ihr seid tot gewesen in euren Übertretungen und in euren Sünden. Aber Gott. Ihr seid den Weg der Welt gefolgt. Aber Gott. Ihr seid den Begierden dieser Welt gefolgt. Aber Gott. Ihr sind euren Wünschen und euren eigenen Gedanken nachgegangen. Aber Gott heisst aber Gott, wo reich ist an Barmherzigkeit. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Epheser 2. Das ist das grosse Aber. Aber Gott, da vor im Römerbrief, aber Gott hat seine Liebe zu uns gezeigt. Nicht wir, sondern er. Wie können wir jetzt wissen, dass die Liebe für dich und für mich ganz persönlich gilt? Dass das Aber nicht einfach so ein theoretisches Aber ist, sondern dass das für dich und für mich gilt. Wie wissen wir das? Ist es das Gebet in Erfüllung geht? Merken wir dann, dass Gott uns gerne hat, wenn unsere Gebet in Erfüllung geht? Ist es, wenn wir von Sorgen befreit werden? Ist es in Prüfungen gelingen? Nicht so ganz. Der Paulus sagt, er hat seine Liebe gezeigt, indem dass Christus für uns gestorben ist. Also der Beweis der Liebe von Gott ist das Kreuz. Es ist nicht irgendwie ein Gefühl, es ist nicht irgendwie ein Umstand von meinem Leben, sondern es ist das, was Jesus dort am Kreuz gemacht hat. Der Redner und der Autor, der Brennan Manning, der sehen da vorne, der findet, er hat eine ganz spannende Sache erlebt, wo es genau um das Kreuz geht. Er war als Redner unterwegs gewesen. Als christlicher Redner hat er viel Referat gehalten, ist in aller Welt umgereist und dort an diesem Wochenende hat er wieder so ein Wochenende gehabt als Redner. Und er hat sich aber innerlich richtig leer gefühlt. Er hat sich vor allem innerlich sehr leer gefühlt, im Gegensatz zu dem, wo er jetzt das ganze Wochenende darüber geredet hat, zu dem Leben, wo er seinen Zuhörern empfohlen hat und beschrieben hat. Er hat sich sehr leer gefühlt. Und darum hat er beschlossen, seine Adoptivmutter zu besuchen. Er hat es regelmässig gemacht. Jetzt zum Verstehen, was die 90-jährige Frau, die Adoptivmutter für einen Manning bedeutet, müssen wir schnell ein paar Jahre weiter zurückgehen, nämlich zum Koreakrieg. Mitternacht war es und der Richard Manning, so hat er dort noch geheissen, der Richard Manning und sein bester Freund, der Ray Brennan, die sind Seite an Seite in einem koreanischen Schützengraben gewesen. Und die haben darauf gewartet, auf den nächsten Befehl, haben einen Schokoriegel gegessen, wo gerade neben Ray Brennan, also neben Richard, seinem besten Freund, eine Handgranate eingeschlagen hat. Der Manning erinnert sich daran, dass sein Freund das beiläufige Schokipapier noch weggerührt hat und dann sein Körper, eine wahre Geschichte, sein Körper auf die Granate draufgerührt hat und seinem Freund noch liebevoll zuzwinkert hat, bevor die Granate unter ihm explodiert ist. Der Ray Brennan, der hat sein Leben für Richard Manning hergegeben. Jetzt 8 Jahre später ist der Richard Manning franziskanischer Priester geworden. Und wie das bei so Weihen üblich ist, hat er auch einen neuen Namen angenommen. Eben den Namen von seinem Freund Brennan. Er wollte damit ausdrücken, dass er mit dem Leben, das er noch hat, dass er genauso aufopferungsvoll leben will, wie das sein Freund gemacht hat. So, jetzt kommen wir zu dem Besuch zurück. Die Frau Brennan, oder die Frau, die den Brennan Manning besucht hat, das war eben Frau Brennan gewesen. Also am Ray seine Mutter, der, wo für ihn, sind dabei noch, gell? Es ist ein bisschen kompliziert, aber der, wo gestorben ist im Schützengraben für ihn, das war die Mutter gewesen und zu dieser Mutter ist jetzt der Richard Brennan nach seinem Referat, wo er sich so leer gefühlt hat, ist er zu ihr gegangen. Sie haben miteinander Nacht gegessen und nach dem Nachtessen sind sie einfach in die Erinnerungen versunken an die verrückten Sachen, die der Richard zusammen mit dem Ray dort zumal noch gemacht hat, früher. Aber der Richard Manning hat seine emotionale Verstimmung nicht können abschütteln. Darum hat er seine Adoptivmutter gefragt, hey, glaubst du wirklich, dass der Ray mich gern gehabt hat? Frau Brennan, die erste Reaktion war ein Lachen. Sie hat gedacht, der Manning mache irgendeinen Witz. Richie hat sie gesagt, du bist so ein Witzbold. Du sagst immer so verrückte Sachen, du machst immer Witzli im Moment, wo du eigentlich solltest ernst meinen. Der Richard Manning hat gesagt, nein, ich meine es ernst. Und dann plötzlich hat der Richard Brennan Manning Wut in den Augen der Frau Brennan gespürt. Sie hat gesagt, red nie mehr so mit mir. Red nie mehr so mit mir über Mireille. Und dann ist die Richtige explodiert. Sie hat gesagt, was hätte er noch für dich machen können? Was hätte er noch für dich machen können, um dir zu zeigen, dass er dich gern hat? Dann hat sie sich wieder ein bisschen beruhigt. Ihre Emotionen sind abgekühlt. Und dann hat sie mit viel Verständnis gesagt, es ist alles in Ordnung, Ritschi. Wir brauchen ab und zu ein bisschen Bestätigung. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist. Es gibt keinen grösseren Beweis für die Liebe als der, dass er sein Leben für uns hergegeben hat. Was hat er noch für dich und für mich können machen? Neben dem, dass er sein Leben für uns hergegeben hat. Ich finde die Worte extrem befreiend. Weil vielleicht hast du es ja so gesehen. Jesus hat alles über dich und mich gewusst und er weiß alles über dich und mich. Er hat schon im Vorfeld alle unsere Fähigkeiten, als er am Kreuz war, alle unsere Fähigkeiten zum Egoismus gekannt. Er hat im Voraus schon gewusst, wie kalt es in unserem Herz manchmal sein kann. Was für undenkbare Sachen das wir machen können. Mit anderen Worten können wir es auch so sagen. Es gibt nichts, wo wir über unser Leben könnten entdecken könnten, wo Gott nicht vorher schon irgendwo Verrechnung hat. Wenn wir unsere innere Dunkelheit aufdecken, dann gibt es nichts, wo Jesus sich plötzlich an die Stirn längen und sagen, oi, wenn ich also das gewusst hätte, dann hätte ich mein Leben nie für dich hergegeben. Nein. Wo wir noch Sünder gewesen sind, ist Jesus gestorben. Das ist der Ausdruck von seiner Liebe. Für mich persönlich ist Angst ein Gefühl, das ich recht gut kenne. Und hey, gerade am Sonntagmorgen kostet es mich zum Teil recht viel Überwindung, dafür zu stehen. Weil eben Angst ein Gefühl ist, das ich recht gut kenne. Und ich habe gemerkt, wenn ich Angstsituationen habe, dass es sich nicht lohnt, gegen Angst zu kämpfen. Ich habe lange immer gedacht, ich muss Angst bekämpfen, ich muss mich dagegen wehren und muss sie irgendwie aus meinem Leben rausboxen. Funktioniert nicht. Ich habe gemerkt, es ist viel besser, dazu zu stehen und zu sagen, jawohl, es ist so. Und vor allem, was noch besser ist, immer wieder zu dieser Liebe zurückzukehren. Da. Dass ich mir dieser Liebe immer wieder bewusst bin, die liebevolle Stimme von Gott immer wieder in meinem Leben hören, womit mir mitten durch die Angst durchkommt und mir hilft, Angst zu überwinden. Wir kommen zum Schluss. Ich will schließen mit einem Gespräch, das ist schon länger her, wo ich beim Dan Meyer gefunden habe. Das ist ein Pastor, Autor, auch Ideenlieferant für die Predigt. Und er hat das Gespräch schon länger geführt in den 80er Jahren. Der Dan selber hat dort in dieser Zeit grosse Angstmomente gehabt. Und er hat ein Gespräch geführt mit einem Missionar aus Beirut im Libanon. Jetzt die entsprechenden Jahrgänge haben, die mögen sich vielleicht daran erinnern, in den 80er Jahren war im Libanon ein heftiger Bürgerkrieg rum. Und Beirut war der einzige Schutthaufen, ein Trümmerhaufen. Der Missionar hat aber geplant, wieder auf Beirut zurückzugehen. Und der Dan hat ihn dann gefragt, sie sind persönlich ins Gespräch gekommen, der Dan hat ihn die Frage gestellt, eigentlich eine Projektion von seinen Ängsten. Er hat ihn gefragt, ist es denn überhaupt sicher, auf Beirut zurückzugehen? Der Missionar hat ihn mit einem durchdringenden Blick angeschaut, hat einen Moment durchgeschnauft und hat sich dann aufs Brustbein geklopft und hat gesagt, da drinnen ist es sicher. Es ist eine einfache Predigt heute. Vielleicht. Manchmal denken wir, Gott hört uns nicht. Oder wir hören ihn nicht. Aber seine Antwort, sie ist klar. Sie heisst, ja, ich liebe dich. Zum vierten Mal, ja. Und das Ja, da innen zu haben, das ist wichtiger als alles andere. Ich würde gerne einen Moment Zeit geben, um persönlich in einem Gebet vielleicht zu reagieren. Einen Moment wirken lassen und nachher gehen wir miteinander ins Abendmahl. Ja, Jesus, danke. Es ist so eine schöne Erinnerung, die Stelle im Johannesbrief zu haben, wo uns auf das Wesentliche zurückbesinnt, dass du Liebe bist und dass du es mit uns am Kreuz unheimlich ernst gemeint hast. Und du lebst heute noch und du kannst uns die Ruhe und die Sicherheit das tiefste in unsere Herzen drin einsetzen. Dass du uns gern hast. Und ich wünsche mir, Jesus, dass alles abgeht. Alle Angst, alle Sorgen. Mit dieser Ruhe, mit dieser Gelassenheit, dass du es eben gut meinst mit uns. Dass du uns nicht allein lässt. Und ich möchte speziell für die bitten, die sich innerlich vielleicht gerade jetzt ein bisschen allein fühlen, dass sie die Nähe von dir, wo die Geister in unser Leben hineingeben wollen, dass du die jetzt gerade in dem Moment schenkst. Und hilf uns, wenn wir mit was auch für Sachen wir immer wieder beschäftigt sind, auch glaubensmässig vielleicht, dass wir immer wieder so einen guten Zugang haben zu dieser Grundwort, zu dieser zentralen Wort. Dass wir dort das daheim finden. Und dass auch die Liebe, die wir zueinander haben, und was Johannes davor schreibt, dass das wie automatisch einfach daraus herausfließt. Amen.